the male typically is the dominant role.
Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keinen Sex.
Know your role and shut your mouth.
Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Du lässt mal ein bisschen blicken heute, oder?
Putting a wife to work is a very dangerous thing.
Zum Glück bin ich keine Frau, ey.
Hystera, der Podcast.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Katinka. Jule.
Es ist eine andere Situation, in der wir uns befinden. Es ist alles anders. Also, erstmal herzlich willkommen zu Hystera, der Podcast.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Normalerweise sitzen die Katinka und ich uns ja sehr gerne gegenüber bei diesem Podcast und erzählen uns was. Ein gut recherchiertes, gut formuliertes Skript. Aber das ist heute jetzt nicht so. Wir sind remote zugeschaltet, wir sind nicht im selben Raum. Wir hoffen, dass es trotzdem irgendwie funktioniert, dass sich das alles dann, ja, dass es alles irgendwie klappt und gut bei euch ankommt, weil ich mir den Arm gebrochen habe und deswegen auch nicht groß recherchieren konnte oder irgendwas aufschreiben konnte. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Folge ein bisschen einfach daddeln und babbeln.
Genau, und so sind wir eigentlich auch zu unserem Titel gekommen, weil diese Folge ist nämlich, wie Jude schon gesagt hat, ein bisschen anders. Also wir haben kein Oberthema und es werden auch keine zwei Folgen dazu geben, sondern halt einfach nur diese eine Bubble- und Duddle-Folge, wo wir einfach so ein paar Themen, die nicht groß genug waren, um ein großes Oberthema damit zu füllen, einfach so zusammengeschmissen haben. Aber als kleinen Goodie gibt's diese Folge zwei Women of the Days. Women? Zwei Women das of the Day.
Women of the Days. Of the Day.
Of the Days.
Genau. Of the Days. Of all the days in the world. Genau. Also alles bisschen ungeskripteter, bisschen freier. Ja. Aber das ist jetzt im Moment anders nicht so gut möglich. Und das ist aber ja trotzdem eine Folge für euch alle da draußen rausgehauen. Und ja, man muss auch sagen, auch die Katinka ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Wir sind beide, bei uns beiden merkt man den körperlichen Verfall.
Ja, wirklich. Man wird einfach älter. Es ist echt schlimm. Ich huste jetzt die vierte Woche. Und ich kann wirklich sagen, nach der zweiten hat man schon keinen Bock mehr. Aber da muss man wohl durch.
Die erste war noch geil, ne?
Ja, genau. In der ersten dachte ich mir noch so, als weiter, komm noch eine Woche.
Also, das lernen wir draus, nicht so viel rauchen.
Genau, einfach
Nein,
mal.
Quatsch, Katinka hat nicht geraucht, alles gut.
Aber mittlerweile, ich habe nämlich den richtig guten Tipp von ein paar Leuten bekommen, einfach mal ein bisschen Tee trinken. Und ich sag dir, Jule, wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
Es ist echt krass, Tee trinken.
Das ist einfach, echt, ja, einfach also, mal Tee trinken.
Ist aber auch ein Geheimtipp, das erzählt man auch nicht jedem, ne? Was Ärzte dir nicht sagen wollen.
Genau, genau. Endlich mal hinter die Fassade schauen.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Okay, möchtest du aber noch meine Woman of the Day erraten?
Ja,
oder?
Sehr gerne. Ich probier's.
Ja, wer weiß, vielleicht kommst du drauf. Also, sie wurde, wie schon gesagt, 1965 in Hongkong geboren und von Präsident Barack Obama wurde sie in den Presidential Advisory Council on HIV und AIDS berufen und war zwei Amtszeiten lang Mitglied.
Keine Ahnung.
Dachte ich mir.
Da kenne ich die?
Also ich muss sagen, irgendwie habe ich sie schon mal gesehen. Aber ich hätte jetzt nur mit ihrem Namen, hätte ich, glaube ich, auch nichts anfangen können.
Okay, erzähl mir was über sie.
Okay, sie heißt Cecilia Chung. Und genau, wie gesagt, sie wurde 1965 in Hongkong geboren. Und das heißt, sie wird nächstes Jahr 60. Und sie setzt sich seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen für die Beendigung von Diskriminierung und Gewalt ein. Und vor allen Dingen für die LGBTQIA+-Rechte. Und für Menschen mit HIV. Sie zog mit ihren Eltern 1984 nämlich nach Amerika um, nach Los Angeles. und studierte dann aber in San Francisco und ging dort zum City College of San Francisco, wechselte später dann zur Golden Gate University und machte dort 1987 ihren Abschluss in International Management. Aber sie hat sich selbst nie so wirklich wohl in ihrem Körper gefühlt und hat dann selbst eine Transition im Alter von 22 Jahren gemacht, weil sie wurde nämlich nicht als biologische Frau geboren und hat dann eben ihre Transition mit 22 gemacht. Und wie man sich ja auch vorstellen kann, hat sie das vor sehr viele Herausforderungen gestellt. Und zum einen hat sie ihren Job dadurch verloren und ist in die Obdachlosigkeit gerutscht. Und vor allen Dingen auch ihre Eltern sind mit der Transition gar nicht zurechtgekommen. Sie hatten dann auch 3 Jahre lang wirklich, hatte sie gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Sie hat dann angefangen, um halt zu überleben, mit Sexarbeit und hat dann auch ziemlich viele Drogen genommen, als sie auf der Straße gelebt hat. Und dort hat sie dann auch relativ schnell erfahren, dass sie HIV-positiv ist oder ja, durch eben die Sexarbeit HIV-positiv geworden ist. Und sie sagt aber auch bis heute und auch an dem Punkt hat sie gesagt, hat sie nie ihre Transition bereut. Zitat, es klingt schmerzhaft, aber eigentlich ist es schmerzhafter, nicht zu wissen, wer man ist. Ich würde lieber alles tun, um zu überleben, als in den Spiegel zu schauen und mich nicht zu sehen. Und genau aus diesem Grund engagiert sie sich nämlich vor allen Dingen auch für die Transgender-Gemeinschaft und Menschen mit HIV und schloss sich 1994 der städtischen Transgender Discrimination Task Force an. Die bemühte sich für Antidiskriminierungsmaßnahmen in der Stadt. Und sie arbeitete dann als Beraterin für HIV-Tests und Wohneinrichtungen sowie auch als Sachbearbeiterin für Wohnprogramme für Personen mit HIV. Und im Jahr 1995 wurde sie dann von 2 Männern sexuell angegriffen und sehr schwer verletzt. Da lag sie eben auch sehr lange im Krankenhaus und in der Zeit, als sie im Krankenhaus lag, sind dann auch ihre Eltern zu ihr gekommen und ab dem Punkt haben sie eigentlich dann wieder auch Kontakt aufgebaut, nach 3 Jahren eben keinen Kontakt zueinander. Genau, nachdem sie sich wieder erholt hat, hat sie dann als Anwältin für Transgender-Rechte und wurde die erste Transgender-Frau und auch Asiatin, die zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats der San Francisco Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender Pride Celebration gewählt wurde. Und sie war auch die erste Transgender-Frau und offen HIV-positive Person, die an der Spitze der Menschenrechtskommission von San Francisco saß. Und sie trat dann dem Vorstand des Asian Pacific Islander Wellness Center bei und arbeitete dort an einem mobilen HIV-Testprojekt für transsexuelle Jugendliche. Außerdem war sie Mitbegründerin des Trans March im Jahr 2004 und wurde dann im folgenden Jahr zur stellvertretenden Direktorin des Transgender Law Centers ernannt. 2011 war sie Mitglied der kalifornischen Arbeitergruppe für die Durchsetzung von Bürgerrechten. Wie schon am Anfang erwähnt, wurde sie dann 2013 von Präsident Barack Obama in den Presidential Advisory Council on HIV und AIDS berufen und war 2 Amtszeiten lang Mitglied. 2015 gründete sie dann Positively Trans, das ist ein Netzwerk, das sich vor allen Dingen mit der Stigmatisierung und der Ungleichbehandlung von Transgender-Personen befasst und insbesondere auch mit dem Fokus auf BIPOC-Personen mit HIV. Und sie ist bis heute Direktorin beim Transgender Law Center und Mitglied der San Francisco Health Commission. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen für ihr öffentliches Engagement. Und ihre Lebensgeschichte inspirierte eine Figur in der ABC-Miniserie When We Rise von 2017. Und sie setzt sich auch immer weiterhin sehr leidenschaftlich für die Bürgerrechte ein und die LGBTQIA+-Community und vor allen Dingen für Transpersonen oder generell auch Personen, die HIV-positiv sind. Und genau, ich habe sie nämlich ausgesucht, weil sie in sehr, sehr vielen Positionen eben die erste Transgender-Frau war, die bestimmte Positionen eingenommen hat und auch eben die von Anfang an mit ihrer HIV-Diagnose sehr öffentlich umgegangen ist und weil sie eben auch diesen schweren Schicksalsschlag hatte, dass sie da halt mal sehr, sehr schwer verletzt wurde und trotzdem weitergemacht hat.
Krass, ja.
Das fand ich sehr inspirierend.
Ja, das ist echt voll die ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber wie so eine Underdog-Geschichte, so von ganz weit unten nach ganz weit oben.
Ja.
Wirklich allen Strapazen entgegen, sozusagen. Also viel Schlimmeres, als obdachlos zu sein oder wohnungslos zu sein. Und dann auch noch so eine schwere, ich weiß nicht, ob man es heute noch schwere Krankheit nennen kann, weil es ja nicht mehr, kein Todesurteil mehr ist, aber es ist ja trotzdem noch eine krasse Diagnose. Und dann trotzdem, trotz alledessen, noch so, ja, durchzustarten und ja, das ist schon krass.
Ja, das fand ich echt cool.
Sehr cool. Habe ich noch nie gehört. Aber verdient es auf jeden Fall, eine Woman of the Day zu sein.
Oder?
Und was macht sie heute?
Sie ist auf jeden Fall immer noch die Direktorin bei Transgender Law Center und Mitglied der San Francisco Health Commission.
Mhm. Okay. Das erinnert mich an die, ich weiß nicht, ob du die Folge von Zeitverbrechen gehört hast, über das Mitglied von den No Angels, Nadia Benaissa.
Ah, ja, ja, genau, ja.
Die auch HIV-positiv ist und die ja vor Gericht stand. Und da fand ich das, ich kann gar nicht mehr richtig ein Urteil dazu geben über ihre Schuld, das will ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber ich fand es trotzdem gut, dass in der Folge das ein bisschen besprochen wurde, dass eben so ein krasses Stigma immer noch über HIV-positive Menschen gibt, obwohl es ja, wie gesagt, kein Todesurteil ist und man kann ja auch als HIV-positive Frau heutzutage ein gesundes Kind sozusagen, also ein Kind ohne HIV gebären und alles, also
ja,
das ist schon, glaube ich, auch heute noch immer noch relativ krass.
Ja, 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 voll.
Und das war ja auch früher. Da muss ich auch immer an die Diana denken, weil die ja eine der ersten war, die so öffentlich einem AIDS-Kranken die Hand gegeben hat und alle waren so, oh mein Gott, hat sie sich jetzt angesteckt, weil einfach überhaupt nicht über diese Krankheit informiert wurde und überhaupt nicht richtig.
Ja, ja.
Und das hätte man ja auch viel früher, glaube ich, ich bin jetzt auch kein Experte, eindämmen können, wenn das eben Hetero-Cis-Männer betroffen hätte, wäre es wahrscheinlich alles viel schneller gegangen. Aber da es eben häufig schwule Männer getroffen hat, war das halt, ach, das haben die alle wohl selbst verschuldet.
Ja, ja, genau. Irgendwie so eine Tabu-Krankheit, vor der man einfach nur so irgendwie Angst hat.
Ja, ja, aber man muss ja keine Angst haben, wenn man ja hier verheiratet und keine abwechselnden Sexualpartner hat. Deswegen ist ja alles gut. Das muss man sich nicht drum kümmern.
Ja, ja.
Ja, schon echt, also ganz schlimmer Teil der Geschichte. Vor allem von LGBTQ+-Leuten.
Ja.
Apropos LGBTQIA+. Ich habe eine kleine Funfact-Time.
Mhm.
Ich lese ja gerade das Buch Unlearn Patriarchy. Das kann ich auch ich weiß nicht, ob ich denke, ich kann es empfehlen, ich habe es noch nicht ganz durch, aber das ist ganz cool, weil da hat jedes Kapitel ist von einer anderen Autorin geschrieben, zum Beispiel Beiträge von Emilia Roa, da haben wir auch schon das Buch Why We Matter gelesen und oft hier besprochen, aber auch von ganz vielen anderen AutorInnen, zum Beispiel auch Kübra Gümüşsay, die das Buch Sprache und Sein geschrieben hat.
Ah, ja.
Und das Buch lese ich gerade. Und da wird ganz oft von Flinter geschrieben. Flinter-Sternchen. Hast du schon mal von Flinters gehört?
Also ich meine schon, aber ich kann damit jetzt ehrlich gesagt nicht so viel anfangen.
Es ist auf jeden Fall kein neuer Begriff, aber irgendwie kommt er mir viel öfter im Moment über den Weg. Deswegen habe ich gedacht, müssen wir den mal besprechen, damit, falls hier irgendjemand den noch nie gehört hat, dass man da nicht mehr googeln muss, weil das machen wir für euch. Und zwar ist Flinter ein Akronym und das steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Und das steht eben für all jene, die wegen ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Also sozusagen alle, die vom Patriarchat betroffen sind. Da gibt's auch verschiedene andere Variationen, aber das wird eben häufig genutzt, um bei zum Beispiel Veranstaltungen einen Schutzraum für Menschen zu schaffen, die aufgrund ihrer Geschlechteridentität patriarchal diskriminiert werden. Und zwar steht das ein bisschen im Gegensatz zu LGBTQIA+, weil das eben sich Flinter nur auf die Geschlechtsidentität von Personen bezieht, obwohl da auch ja Lesben drin vorkommen. Aber da, ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, diese ganzen Begriffe, aber es gibt halt viele, die sagen, dass man als Lesbe oft als nicht richtige Frau angesehen wird. Also dass Lesbe nicht nur eine sexuelle Orientierung ist, sondern auch ganz oft eine Selbstwahrnehmung, weil eben manche Menschen dich nicht als Frau wahrnehmen, sondern als Lesbe, halt zwischen Frau und Mann, weil sie mag keine Männer, also kann sie auch keine Frau sein oder keine Ahnung. Genau, deswegen gehört das da auch irgendwie ein bisschen dazu. Und das ist eben so entstanden, dass es Anfang der 1970er Jahre sind ja Frauenräume entstanden in Westdeutschland. Und wie das entstanden ist, das Wort, ist, dass es ja sogenannte Frauenräume gibt, so etwa seit den 1970er Jahren. Also Räume, in die Frauen gehen können und Schutz suchen können. Aber in den 1990er Jahren gibt es immer wieder Debatten eben darüber, ob es nicht Schutzräume auch für zum Beispiel trans- oder nicht-binäre Personen, dass diese Schutzräume eben geöffnet werden sollten, diesen Personen. Deswegen versuchte die queere Community einen Begriff zu finden, in dem alle, die unter patriarchalen Strukturen leiden, mit einbegriffen sind. Deswegen nicht nur Frauenschutzräume, sondern Räume für Flinters. Weiterhin existiert aber auch der Begriff Tina und der steht für trans, intergeschlechtliche, nicht-binäre und agender-Personen. Und der dient eben für alle Menschen, die nicht cisgeschlechtlich sind. Also können wir uns merken, wenn man irgendwo sieht, dass irgendwie irgendetwas für Flinters diskriminierend ist oder ein Raum für Flinters, ist es eben alle, die irgendwie vom Patriarchat beeinträchtigt sind, die da irgendwie drunter leiden. Und Tina ist eben dann alle, die nicht cis sind, sondern irgendwie trans, nicht binär, agender, fluide. Gibt alles irgendwie.
Ja. Ich glaube, wir haben da, kann es sein, dass wir da mal einen Text in der Uni auch drüber gelesen haben?
Das kann sein. Kann gut sein, ja. Kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern, was.
Ja, weil, nee, auch jetzt mit, wie war das zweite? Tina?
Tina, Sternchen. Also man muss sich immer, das ist, finde ich, ein bisschen schwierig auszusprechen, ist besser zu lesen, dass dahinter immer ein Sternchen ist für alle, die eben nicht einbegriffen, also die nicht genannt werden, aber trotzdem mit einbezogen werden können, weil es natürlich auch alle dazwischen und außerhalb gemeint sind.
Ja, genau.
Ja.
Ja, cool, danke. Ja, und ich finde diese Folge so schwer, weil ab und zu brichst du so ab und dann haben wir so nicht so ein Thema, deswegen kann man so nicht so einen krassen Übergang machen.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ihr müsst uns verzeihen, das ist nur temporär.
Dann würde ich mal zu unserem nächsten Mini-Bubble-Thema kommen. Und zwar bin ich da drauf gekommen, weil ich habe nämlich die Folge, vielleicht hast du die auch gehört, die Folge 142 von Mordlust, Der letzte Wille. Und zwar geht es so, also quasi so Oberthema davon ist eigentlich so, also natürlich geht es immer irgendwie um irgendein Verbrechen, aber eigentlich so das Oberthema war halt so, was mit Leuten passiert, wenn sie was geerbt bekommen und wenn es dann irgendwie ungerecht ist, weil, weiß ich nicht, das eine Geschwisterteil erbt mehr, das andere weniger. Also es ging generell eben um verschiedene Morde, die aufgrund von Erbe, von ungleich verteiltem Erbe oder für die Person empfunden ungleiches Erbe entstanden sind. Und da haben sie nämlich darüber gesprochen, dass Frauen eigentlich meistens weniger erben als Männer. Und da dachte ich mir nämlich, das ist doch ein gutes Thema für unseren Podcast. Und habe dann mal ein bisschen recherchiert und bin dann auf den Gender Gift Gap gestoßen. Ja, erstmal hast du die Folge auch gehört?
Ja, habe ich gehört. Fand ich auch total, total interessant und war wirklich so wütend über diese. Ich glaube, das war die zweite Geschichte, wo der Bruder sozusagen das ganze Erbe an sich reißen wollte und dann sie, also die Schwester, auch noch irgendwie, ich weiß nicht, der Mutter oder der Vater auch noch irgendwie finanziell helfen sollte, obwohl er das ganze Geld gekriegt hat, oder? So war das doch irgendwie. Das fand ich so schreiend ungerecht. Da habe ich echt, also war ich richtig wütend, als ich da gehört habe.
Ja, ich fand es nämlich auch. Auch eine gute Folge können wir auf jeden Fall empfehlen.
Ja, und voll der Plot-Twist dann am Schluss.
Ja, auch. Oder? Fand ich richtig krass.
Ja.
Genau, und zwar, also nochmal zu dieser Gender-Gift-Gap. Und zwar ist es nämlich so, es spielt so ein ganz bisschen so in die Gender-Pay-Gap eigentlich so mit rein. Und zwar ist es ja, beschreibt es so dieses Phänomen, dass Frauen eigentlich immer noch durchschnittlich weniger verdienen. Und Frauen verdienen nämlich nicht nur weniger, sondern sie erben auch weniger und erhalten weniger Schenkungen als Männer. Und das führt nämlich dazu, dass das ein deutliches Vermögenslücke quasi zwischen den Geschlechtern entsteht. Eine Veränderung im Steuersystem und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung wäre dafür erforderlich, dass man eben diese Ungleichheiten reduzieren kann und dass es eine gerechtere Verteilung vom Vermögen gibt. Und zwar besitzen nämlich Frauen laut Global Wealth Equity Index nur 74% des Vermögens von Männern. Und das liegt nicht nur am Gender Pay Gap, sondern auch eben davon, dass Frauen weniger Vermögen ansparen können. Und ob jemand Vermögen wird oder nicht, das hängt nämlich laut Studien weniger von dem Erarbeiteten ab, sondern eigentlich viel mehr von dem, was vererbt wurde oder quasi wie vererbt wurde zwischen den Geschlechtern, weil Männer erben nämlich im Schnitt deutlich mehr und bekommen auch deutlich mehr Schenkungen als Frauen. Und vor allen Dingen die Forscherin Daria Tisch vom Max-Planck-Institut hat das nämlich dann als Gender-Gift-Gap bezeichnet. Und demnach erhalten Frauen insgesamt 37% weniger Schenkungen und 13% weniger Erbschaft. Zitat: Unternehmen werden etwa doppelt so häufig an Söhne verschenkt wie an Töchter. Und das Problem dabei ist eben, also quasi eine Familie hat irgendwie ein Unternehmen und wenn jetzt, sagen wir mal, der Vater stirbt und vererbt das Unternehmen an seinen Sohn, das ist dann halt, also das kann anders versteuert werden, als wenn du jetzt Geld geerbt bekommst und meistens dann so, dass eben die Männer bekommen und diese Unternehmen, die dann vererbt werden, sind meistens mehrere Millionen Euro wert und generieren logischerweise auch, nachdem sie vererbt werden, noch Geld, also wo im Gegensatz halt eben einfach nur eine Geldsumme, die vererbt wird, die wird ja jetzt nicht plötzlich mehr dann über die Jahre. Zitat: In kaum einem anderen Land ist Vermögen so ungerecht verteilt wie in Deutschland. Vermögenssteuern wie die Erbschafts- und auch Schenkungssteuer sind eigentlich dazu da, solche Ungleichheiten zu reduzieren. Aber in der Praxis zahlen Frauen bei Schenkungen 3,02% und bei Erbschaften 4,42% Steuern, wohinzugegen Männer nur 2,49% und 4,35% bezahlen. Und dieser Gender Tax Gap hat unter anderem nämlich folgenden Grund. Und zwar verschenkte und vererbte Unternehmen werden vom Steuersystem besonders günstig behandelt. Und so erhalten dann oft die Töchter steuerlich ungünstige Vermögen wie halt Bargeld. Und wenn man hier eigentlich diese indirekte Diskriminierung von Frauen aufheben möchte, müsste der Staat die Steuerbegünstigung für Unternehmenserbschaften auch reduzieren. Zitat: Tatsächlich suchen in Deutschland immer noch sehr viele Menschen nach einer Rechtfertigung dafür, dass ihre Söhne mehr bekommen als ihre Töchter, sagt Tisch. Und, Zitat, Vermögensungleichheiten zwischen den Geschlechtern wird in den Augen der Bevölkerung immer noch nicht als unfair angesehen. Naja, und eben solange das noch nicht geändert wurde, auch so was die Steuern angeht, bleibt nämlich quasi die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern immer noch bestehen, auch wenn eben eine Frau einen total guten Job bekommt und vielleicht manche Männer einen schlechteren Job, aber sie erben, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben mehr erben als die Frauen, ist eben trotzdem höher. Und dazu nochmal eine ganz kurze Fun-Fact-Time. Was ist überhaupt eine Erbschaftssteuer, eine Schenkung oder auch eine Schenkungssteuer?
Das ist mal eine richtige Fun-Fun-Fact-Time.
Oder mal richtig funnig.
Ist mal richtig fun. Entschuldigung.
Und zwar ist nämlich, die Erbschaftssteuer wird erhoben von dem Nachlass eines Verstorbenen, also quasi der Person, die dann das Erbe erhalten hat. Eine Schenkung ist eine Vermögensübertragung unter Lebenden, also quasi als Schenkung gilt irgendeine Art von beliebiger Zuwendung unter Lebenden, also wenn, weiß ich nicht, deine Mama jetzt sagt zu dir, hier Jule, du kriegst jetzt 200 Euro, dann ist das halt einfach eine Schenkung.
Danke Mama.
Yay. Und die Schenkungssteuer ergänzt dann die Erbschaftssteuer und gilt ab dem Zeitpunkt, wenn der Freibetrag überschritten wird. Also deine Mutter kann dir jetzt nicht einfach 1 Million schenken und die gehören dann einfach dir, sondern die musst du logischerweise auch versteuern. Und die wird als notwendig angesehen, damit eben die Erbschaftssteuer nicht durch Schenkungen unter Lebenden umgangen werden kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich kann mir vorstellen, ich sterbe vielleicht in den nächsten 5 Jahren und deswegen sage ich jetzt schon mal, ich vererbe alles meinem Hund. Okay, mein Hund ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich vererbe alles einfach irgendeiner anderen Person und das mache ich, solange ich lebe, weil dann muss sie nichts bezahlen. Das soll eben umgangen werden. Deswegen sollen eben quasi... das soll so ein bisschen austariert dadurch werden. Und um die Erben eben nicht zu überfordern, aber auch den Staat angemessen an dem Nachlass zu beteiligen, gibt es dann eben Freibeträge und unterschiedliche Steuersätze an auch unterschiedlichen Steuerklassen. Das fand ich voll interessant, dass auch eben beim, wenn Personen sterben und Erbe aufgeteilt wird, dass da irgendwie die Frauen doch meistens in den Familien kürzer kommen als die Männer.
Ja. Ja, und ich find's auch so krass unfair, weil wir ja auch wissen, dass der Großteil der Care-Arbeit, was ja auch die Pflege von Älteren ist, an Frauen hängen bleibt. Und dass die Frauen dann aber auch noch weniger Geld kriegen, wenn diese älteren Leute, die sie vorher gepflegt haben, wahrscheinlich, also das ist nicht in jedem Fall so, aber dass sie dann auch noch weniger kriegen, wenn sie dann erben, das finde ich so unfair. Also es ist halt einfach so, aber da haben halt Frauen doppelt dann direkt die Arschkarte gezogen.
Ja, ja, voll.
Aber ja, ich verstehe die, also was heißt, ich verstehe es, aber dass es auch mit Unternehmen weitergeben, was zu tun hat, das macht total Sinn. Und ich frage mich, also ich denke, dass es noch ein bisschen dauert, bis sich das ändert, auch dieses Weitergeben von Erbe an den Sohn. Ich glaube, das dauert noch eine Generation, aber ich würde mal hoffen, dass sich das dann langsamer ändert in den Köpfen.
Ja, auf jeden Fall. Oder dass man eben sagt, dass man irgendwie dann halt irgendwie die Erbschaftssteuer anders aufteilt. Also wenn man irgendwie sagt, okay, eigentlich ist ja generell so, dass du als Nachkommen hast du ja, glaube ich, einen Pflichtanteil, also einen Anteil, der dir zusteht, den du geerbt bekommen kannst. Und dass man dann halt irgendwie sagt, also es ist natürlich ein bisschen schwierig, man kann natürlich nicht festlegen, okay, jedes Geschwisterteil kriegt gleich viel, weil da ist ja trotzdem auch unter den Lebenden dann irgendwie, weiß nicht, das eine Kind versteht sich gar nicht mit den Eltern und hat dann 20 Jahre lang gar keinen Kontakt zu denen und die anderen beiden pflegen die dann auch total liebevoll irgendwie im Altern, ist natürlich klar, dass man irgendwie den vielleicht mehr vererben will, aber dass man da irgendwie halt, ja, staatlich so ein bisschen was vielleicht verändern kann, dass man eben nicht da so in die Karten spielt, dass halt Männer öfter die Unternehmen vererbt bekommen, weil sie eben öfter irgendwie berufstätig sind und die Frauen mehr die Care-Arbeit übernehmen.
Ich finde sowieso das ganze Erbthema, ich finde das so krass, wie sehr das Familien zerstören kann. Oder auch, wie lange manche Leute, vor allem, also gut, das habe ich jetzt eher so Leute im Seniorenalter, wie lange die so böse sein können, auch auf direkte Verwandte, auf die Kinder, die sagen, nee, also die kriegt gar nichts, weil wir hatten mal vor 10 Jahren Streit, ich weiß zwar nicht mehr warum, aber da war ich mal sauer.
Ja, auch, dass man irgendwie, also ich finde, man muss ja irgendwie, wenn man in einem guten Mindset ist, irgendwie halt sein Testament schreiben und irgendwie halt schon festlegen, wer es ist, weil du halt, nicht alle, aber die meisten Leute ja irgendwie im Alter dann wirklich, wie du sagst, so halt so ein bisschen garstig werden Und dann kannst du halt die 70, 80 Jahre davor voll das gute Verhältnis gehabt haben und die letzten 5 Jahre ist halt voll schlecht und dann sind deine, also und dann kriegst du plötzlich irgendwie nichts mehr.
Mindset, darauf kommt's an. Mindset.
Einfach nur aufs Mindset.
Nee, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Es ist ein schwieriges Thema. Hoffentlich machen wir das mal gut.
Ja.
Wenn wir alt und grau sind.
Müssen wir jetzt schon.
Alles der Hund.
Ja, deswegen, ne? Der kann nichts falsch machen, außer dass er vor ihm stirbt. Aber sonst kann er nichts falsch machen.
Nee, der, ja. Apropos Mindset, was wir ja gerade das Thema hatten, fast.
Und es ist auch einfach mein absolutes Lieblingsthema.
Ja, unser Lieblingsthema, Mindset und Bitcoin.
Ja, Money, Mind, Passion.
Gehört ja zusammen auch. Nee, aber es schlägt so, glaube ich, in die ähnliche Kerbe. Und zwar wollte ich super gerne mal mit dir reden über ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, wie wir in unsere weibliche Energie kommen.
Ja, das ist mir auch ein Anliegen.
Ja, weil das ist halt wichtig, dass man in seiner weiblichen Energie ist und dass der Mann in seiner männlichen Energie ist. Sonst Probleme. Da stehen Probleme vor dir.
Total, weil also dann kommt ein ganz großes Ungleichgewicht und ich glaube, dann implodiert einfach die Welt.
Ja, also ich glaube, wir haben das beide zum ersten Mal bei einer bestimmten Influencerin gesehen. Ich werde aber jetzt den Namen nicht nennen. und dann musste ich da mal ein bisschen recherchieren, weil das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Und dann habe ich mir wirklich Videos auf TikTok angeguckt. Oh, ich glaube, das hat Jahre meines Lebens gekostet, weil ich mich so geärgert habe jedes Mal. Das hat mich so wütend gemacht, ich hätte schreien können. Und ich glaube, das hat halt auch, also kleiner Disclaimer, ich glaube, das hat auch viel mit Spiritualität zu tun. Dass man irgendwie an ne, Energien, Kristalle, keine Ahnung, dass man halt an sowas glaubt, das ist auch voll in Ordnung. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Ich bin selber eben ein sehr unspiritueller Mensch, würde ich sagen. Ich bin jetzt, kann nicht sehr viel der Spiritualität abgewinnen. Das macht ja aber auch gar nichts. Ne? Jeder Jeck ist anders. Aber ich finde dieses männliche, weibliche Energie so sexistisch. Und also ich finde es regt mich total auf. Nicht nur, dass es halt in meinen Augen Quatsch ist mit energetischen Feldern und was weiß ich, sondern dass es einfach erstens diskriminierend in der Weise, dass es so krass binär ist. Also erstens gibt's alle auch noch dazwischen und außerhalb und people are gay. Also ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, wie ich das jetzt definieren sollte, weil ich muss das irgendwie erklären. Ich kann auch nicht sicher sagen, was es ist, weil ich es eben selber Quatsch finde und ne, das ist ja irgendjemand, der sich das ausgedacht hat, ist ja jetzt kein Fakt, denke ich. Aber ich glaube, dass man eben diese Leute, die daran glauben, sagen, dass man eben seine weibliche Energie oder männliche Energie finden muss und dann wirkt man attraktiver auf Männer, dann wird man generell attraktiver und das Leben wird einfacher und man hat es einfach viel besser, wenn man halt in seiner weiblichen Energie mit der irgendwie aligned ist, mit der auf einer Wellenlänge ist, keine Ahnung. Und da habe ich ein Video gesehen, die hat in mehreren Teilen erklärt, dass die weibliche Energie, die ist halt chaotisch, die ist unorganisiert, die ist einfach ein bisschen, ne, all over the place. Die männliche Energie, das ist die ist organisiert, die ist strukturiert, die plant. Was ist das für ein Scheiß? Das hat mir einfach die Vibes gegeben. Frauen sind halt hysterisch. Die können halt mit ihren Gefühlen nicht umgehen. Die sind einfach, deswegen können die auch keine Präsidenten werden, weil die würden sofort einen Krieg anfangen, weil die nicht mit ihren Gefühlen umgehen können. Vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen viel rein, aber was soll das denn?
Ich finde das so lustig, weil ich finde, TikTok ist mittlerweile wieder so, ist so ein bisschen geworden wie so Facebook für so ältere Leute, wo man dann wirklich so Leuten sagen muss, so, ihr könnt nicht, also es sind nicht alles Fakten, die im Internet stehen. Nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Und ich finde, das ist, ja, merke ich auch gerade vor bei TikTok. Manchmal, wenn ich bei TikTok so Sachen sehe, bin ich so, oh, wirklich? Und dann muss ich, denke ich mir so, nee, komm, ich google es jetzt ganz kurz, weil es, also, ich muss es ganz kurz googeln, weil das, die Person kann ja jetzt wirklich alles erzählen, aber einfach dadurch, dass so eine Person one-on-one irgendwie so persönlich, privat, dann sitzt sie so bei sich so im, weiß ja, nicht, im Zimmer und dann erzählt die dir das so voll ernst und dann, ich glaube halt, wenn du so richtig, auch so wie du sagst, so ein bisschen spirituell angehaucht bist, dass du dann, glaube ich, dann wirklich da so sitzt und sagst so, krass, wusste ich gar nicht, stimmt, macht voll Sinn.
Ja, und das ist ja auch, und das finde ich immer so traurig, weil vieles, was mit Spiritualität, glaube ich, anfängt oder viele, die auf die Spiritualität bauen, nicht alle, aber viele suchen ja irgendwas in ihrem Leben. Viele haben ja, glaube ich, das Gefühl, hey, irgendwie, ich fühle mich ungeliebt, ich hätte gern vielleicht einen Partner oder eine Partnerin oder irgendwas in meinem Leben läuft nicht so gut und ich weiß nicht, was klappt, warum es nicht klappt. Und dann sagt die mir auf TikTok, ja, du bist halt nicht in deiner weiblichen Energie und du musst die Black Cat Energy in dir, hat auch einer erzählt, habe ich nicht verstanden, in dir freilassen und dann kommen die Männer und dann, das ist auch sowas, was ich so ein bisschen immer, dieses, dass man halt für Männer das macht, was ich das ja auch verstehe, wenn man nach Liebe sucht, das ist auch nichts, was man, das irgendwie schlimm ist, aber das war alles, fand ich alles so komisch und was auch noch ein ganz schlimmes Geschmäckle hatte, war, dass halt auch ein Paar dann gesagt hat, hey, ist gar kein Problem, ich habe hier einen Workshop für dich, ich habe hier mein E-Book für dich, da erkläre ich dir alles für nur 3.700, nee, so, ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, aber es wird halt direkt dann dir auch was verkauft, dass ja, du hier, ich mache ein Coaching, ein Feminine Energy Coaching und dann kriegen wir das zusammen hin und dann wirst du glücklich. Ich meine, kann ja auch für manche funktionieren und dann ist es ja auch schön, aber weiß ich nicht.
Das finde ich eh so problematisch, dass du Leuten eigentlich so Probleme auf den Tisch zauberst, sage ich mal. Also weißt du, was eigentlich wahrscheinlich gar kein Problem ist, aber dann sagst du Leuten, du fühlst dich auch so, das ist nicht richtig, aber ich kann machen, dass du dich wieder besser fühlst, weil, das sind ja oft halt wirklich einfach ausgedachte oder gemachte Probleme, die dann irgendwie mit irgendeinem Coaching wieder gut gemacht werden können.
Ja, oder ich glaube, ganz viele werden dann auch argumentieren und sagen, ja, das ist ja nur, dass man sich selber anfängt zu akzeptieren und sich selber anfängt zu lieben. Und es ist ja auch voll in, also bin ich natürlich auch voll dafür, dass man sich selber gut findet, sich selber liebt, weil ganz oft sagen die, der erste Schritt ist, achte nicht auf deine Fehler oder auf deine Insecurities, sondern versuch dich selbst zu lieben. Und es ist ja auch, ne, kann man ja auch auf den ersten Blick sagen, ja, okay, aber das ist für mich einfach richtiger Choice-Feminismus. Nicht mal, es ist nicht mal Feminismus, das ganze Ding hat eigentlich gar nichts mit Feminismus zu tun, aber einfach dieses, du hast die Wahl. Du kannst doch gucken, dass es dir gut geht, indem du einfach nur hier die richtige Energie hast. Also es hat nur du bist daran schuld, dass du jetzt unglücklich bist.
Oh, das hasse ich eh. Wenn Leute so sagen, ich finde, es ist genau das Gleiche, wie man sagt, wenn du willst, kannst du alles schaffen. Nee, Monika, du kannst nicht Profi-Handballerin plötzlich werden. Woher? Das kannst du nicht machen, wenn dein Mindset richtig ist. Das geht nicht, es funktioniert nicht. Du kannst nicht alles machen, wenn du willst. Also das ist so dumm.
Aber das sind halt diese Boss-Babes, die dann sagen, aber jeder kann es schaffen. Du kannst erfolgreich sein, wenn du es nur willst. Die halt komplett ignorieren, dass es eben strukturelle Diskriminierung gibt und eben Leute, die nicht so viele Privilegien haben wie du. Die einfach, das sind halt auch alles wunderschöne junge Frauen, die einem das erzählen, die dann sagen, ja, ich bin in meiner femininen Energie und deswegen bin ich so elegant und so schön und hab 20 Männer, die auf mich stehen. Und das ist halt auch das, was mich immer so nervt, ne? Wenn du dich nicht geliebt fühlst, du musst einfach nur an deine weibliche Energie. Nee, es gibt halt auch Leute, die einfach psychisch krank sind und vielleicht auch mal so eine Therapie ganz gut gebrauchen könnten. Einfach, also generell, bevor man kann das ja auch wirklich versuchen, wenn man sagt, hey, ich habe schon alles versucht. Aber so eine Therapie.
Ja, das denke ich mir eh.
Und es ist auch ein bisschen, ich verstehe, dass es auch ein bisschen einfacher gesagt als getan ist, weil es ganz schwierig ist in Deutschland mit Therapieplätzen. Aber bevor man irgendjemanden, der halt einfach nur ein Coaching macht, das Geld hinterher wirft, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig.
Ja.
Und ich habe dann auch eine gesehen, das hat mich dann halt auch sehr, sehr genervt, die dann halt gesagt hat, dass sie halt gegen den Feminismus ist. Wenn man Feminist ist, dann ist man nicht in seiner femininen Energie. Der passt nicht zur femininen Energie, weil die feminine Energie ist ja, weiß ich auch nicht, nicht so strukturiert und ich weiß es nicht. Das ist jetzt Quatsch, was ich erzähle. Aber was sie gesagt hat, das ist, es kann einfach nicht sein, Feminismus, der ist einfach unmöglich, weil der Feminismus will ja die Gleichheit. Der will ja, dass Männer und Frauen genau gleich sind. Aber Männer und Frauen, die können niemals gleich sein, weil sie schon biologisch nicht gleich sind und vor allem auch energetisch. Energetisch sind die nicht gleich, weil sie eben einer in der weiblichen und einer in der männlichen Energie ist.
Oh, das liebe ich.
Ich möchte schreien. Ich möchte schreien. Also und vor allem, ich möchte wirklich jetzt von einer, die mir von weiblicher und männlicher Energie spricht, da möchte ich wirklich keine Biologie erklärt bekommen. Also, nee. Das ist, das war mein Aufreger der Woche.
Finde ich auch eine gute Rubrik. Genau, wir haben ja, oder ich habe ja eben gerade gesagt, dass so TikTok gefühlt so das neue Facebook ist, dass man, oder dass ich selber merke, dass ich ein bisschen aufpassen muss, dass ich nicht alles, was ich bei TikTok sehe, direkt glauben darf. Nicht, dass ich es jedes Mal direkt glaube, aber wenn jemand so sagt, ich bin Doktor und du solltest auf jeden Fall mit 21 anfangen, Antifaltencreme zu nehmen, dann bin ich immer so, oh, wirklich? Krass. Und was ich nämlich auf meiner For You-Page gespült bekommen habe, ein TikTok von Dr. Elise Phillips. Und zwar ist die nämlich Zahnmedizinerin, also die hat nämlich in ihrem TikTok gesagt, dass Frauen meistens schlechtere Zähne haben als Männer oder so, dass man immer denkt, Frauen haben schlechtere Zähne als Männer, weil obwohl nämlich Frauen viel öfter zur Kontrolle gehen, sich meistens auch ordentlicher die Zähne putzen, generell eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit auf die Zahnhygiene werfen, dass Frauen meistens schlechtere Zähne haben oder also wenn man in die Pubertät kommt, ist halt so, Mädchen verlieren zuerst ihre Milchzähne, auch einfach, weil sie ein bisschen weiter sind als Jungs oder schneller in die Pubertät kommen. Und dann ist es meistens auch noch so, dass man ja so sagt, so pro Kind, was man gebärt, verliert man einen Zahn.
Und ist das so? Das wusste ich nicht.
Ja, ich habe meine Mama drüber gesprochen und sie meint so, ja, das ist so ein Ding, man sagt immer pro Kind einen Zahn. Und zwar hat die nämlich in ihrem TikTok gesagt, dass Frauen keine schlechteren Zähne haben, sondern, wie bei auch vielen anderen Themen, also hier dabei ging es jetzt vor allen Dingen um den Speichelwert. Der wird halt genommen, um irgendwie Zahnpasta und also was herzustellen. Und da wurde natürlich irgendwie der Durchschnittswert von Männern genommen, weil, das liegt nämlich daran, also der pH-Wert vom Speichel liegt durchschnittlich, wird gesagt, bei 7 pH. Und dieser Durchschnittswert beruht nämlich auf Studien aus den 50er Jahren. Und diese Studien wurden eben an Dental Students durchgeführt. Und wer war in den 50er Jahren eben ein Zahnmedizinstudent?
A boy.
Genau. Und deswegen wird nämlich eben gesagt, der Durchschnittswert vom Speichel liegt bei 7 pH. Aber der von Frauen ist geringer und zwar liegt der durchschnittlich nur bei maximal 7 pH und meistens eher so 5,5 pH. Und die Folge daraus ist eben, dass dadurch eben die Zähne von Frauen viel schneller angegriffen werden als die von Männern. Weswegen ich dann auch ganz kurz so war, so erzählt sie die Wahrheit. Sie empfiehlt nämlich, damit man damit quasi die Zähne von Frauen besser werden, dass man Xylit nehmen soll. Und zwar verkauft sie zufälligerweise Kaugummi, wo das drin ist. Und zwar ist Xylit nämlich einfach, das ist Birkenzucker. Und der wird auch ganz oft von so sehr gesundheitsbewussten Menschen, wird der als Süßungsmittel verwendet, also quasi so ein bisschen als Zuckerersatz. Genau, an dem wird schon relativ lange auch geforscht, so als ja Ersatz eben für Zucker. Und auch nämlich in der Forschung wird schon lange geschaut, ob diese Zuckeralternative nämlich das Gebiss vor Karies schützen könnte. Genau, und zwar ist nämlich so, dass das Süßungsmittel hat nämlich mehrere Vorteile für die Gesundheit der Zähne. Und zwar zum einen sorgt es dafür, dass sie weniger von Zahnbelag, also dass weniger Zahnbelag gebildet wird. Und zum anderen reduziert es auch den Wachstum von Kariesbakterien und verringert die säurebedingte Entkalkung der Zähne. Und vor allen Dingen das regelmäßige Kauen von xylithaltigem Kaugummi ist dazu geeignet, um vor Karies vorzubeugen. Und es gibt nämlich auch zum Beispiel Zahnpasta oder auch Mundwasser, wo Xylit enthalten ist. Und das kann nämlich das tatsächlich das Kariesrisiko senken. Das heißt, dieses TikTok war sogar kein Quatsch. Genau, und warum eben bei Mädchen, also nochmal kurz zum Hintergrund, warum bei Mädchen, warum Mädchen irgendwie in der Pubertät früher ihre Zähne verlieren und auch in der Schwangerschaft ist natürlich, wie so oft, sind es die Hormone. Weil nämlich diese Hormonumschwankungen haben sehr große Auswirkungen auf die Mundgesundheit, weil eben nämlich viele Hormone auch ja im Mund eben aktiv sind. Und deswegen fallen auch vielen Frauen in den Wechseljahren dann nochmal Zähne aus. Obwohl die eben sehr stark ihre Zähne pflegen, aber einfach dadurch, dass die Hormone im Mund den pH-Wert immer mal wieder verändern, ja, hat man eben schlechtere Zähne als Männer und kann dann eben durch xylithaltige Kaugummis, ja, kann dem ein bisschen entgegenwirken. Genau, das fand ich voll interessant.
Spannend. Das habe ich noch nie gehört. Auch, ich habe auch noch nie gehört, dass man Zähne verliert, wenn man Kinder kriegt. Ich glaube, ich muss mir das alles mal überlegen. Das ist ja gruselig.
Kennst du auch diese TikToks, wo so Leute so Listen führen, warum man keine Kinder bekommen sollte?
Ja.
Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, kommt den ich da drauf setzen würde.
Ja, crazy. Aber da sieht man wieder, warum Frauen nicht die Norm sind, ne? Es ist einfach nicht der pH-Wert der Frauen. Das wird einfach auch wieder nichts Boshaftes, aber einfach vergessen.
Ja.
Dass es ja was anderes sein könnte, dass nicht der Mann das 9+Ultra ist. Also,
Ja, dass man halt auch einfach mal sagt, okay, so eine Studie von 1950 könnte man halt auch mal ein bisschen updaten.
Ja, können wir mal gucken, ob das immer noch so ist.
Ja.
Als du da von Zähnen geredet hast, musste ich auch dran denken. Ich weiß nicht, ob du das TikTok gesehen hast. Das war einfach, ich glaube, von den Grammys oder von den Oscars. Ich glaube, es war von den Grammys, egal. Wo man so einer halt einfach so durch die Menge gefilmt hat, wie halt gerade alle so jubeln und klatschen und so. Und man hat nur weiße Balken gesehen, weil die alle dieselben Veneers haben. die haben alle dieselben Zähne. Ich finde das so schrecklich. Weil ich finde es richtig traurig. Ich habe auch schon so öfter mal so Bilder gesehen mit vorher, nachher. Auch so zum Beispiel bei Miley Cyrus.
Ja.
Die auch nicht mehr ihre echten Zähne. Und ich finde, Zähne machen so viel Charakter.
Ja, ja, voll.
Die machen so viel aus. Und dann haben alle dieselben Zähne. Alle die einfach diese weißen Balken. Finde ich ganz schrecklich. Also ne, soll jeder machen, wie er will. Und es gibt ja auch wirklich Leute, die ganz unglücklich mit ihren Zähnen sind, weil das hat ja auch viel mit Genetik zu tun, wie deine Zähne, glaube ich, wie stark die sind. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das sind ja ganz viele, die eigentlich total gute Zähne haben, aber
ja, 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 voll. Ich kann, also ne, deswegen ist ja generell irgendwie so ein bisschen so das Ding mit Schönheitsoperationen, dass man halt irgendwie dann, dass die Leute doch oftmals relativ gleiche Features irgendwie dadurch bekommen, logischerweise.
Ja.
Und man dann irgendwie so ein bisschen an Charakter verliert. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen so mit den Nasen. Ich habe auch voll oft auf meiner For You-Page so Nasen-OPs vorher, nachher, wo ich dann auch mal so bin, so, also ich verstehe das voll irgendwie, wenn man jetzt eine extrem große Nase hat oder irgendwie eine schiefe Nase und man mag die wirklich gar nicht. Aber ich finde, wenn so Leute so eigentlich davor so eine, ja, so eine charakterlich, also so charakterstarke Nase haben, sehen die halt meistens irgendwie auch interessanter aus, als wenn halt jeder diese gleiche mini kleine Stupsnase
bekommen. Ja, die passt auch meistens zum Gesicht.
Ja, genau.
Ich finde, das ist ganz oft, dass das alles irgendwie zu, also das war schon irgendwie vorher ganz gut, zu, hat alles irgendwie ganz gut zusammengepasst. Und wenn dann alle, die kriegen ja alle dieselbe Nase. Ja. Die kriegen ja alle dieselbe Nase. Das ist eine Trendnase. Und ich glaube, wie auch bei vielen anderen Dingen, die im Moment in sind, dass sie halt irgendwann out ist. Dann will keiner mehr die Stupsnase.
Ja, auf jeden
weil
Fall.
Weil die ist dann halt einfach, das ist halt einfach ein Trend. Also da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Und es macht mich, ich bin auch echt ein bisschen frustriert, weil ich ja, wie ich schon öfter gesagt habe, ja gerne Reality-TV gucke und Trash-TV. Und da sind ja wirklich, es gibt keine Frau, die nicht gebotoxt ist. Also die sind alle bis oben hin gebotoxt und auch komplett voll mit Filler. Und die werden dann, die sehen irgendwann alle gleich aus und dann sind die irgendwann nur noch rund.
Ja.
Das ist dann alles nur noch aufgepolstert und keine Ahnung. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig. Und das passt auch in mein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das jetzt so sagen kann. Aber hast du gesehen, dass die Stefanie Giesinger einen neuen Podcast hat?
Ja, G-Punkt oder so, ne? G-Point?
Genau, G-Point.
G-Point? Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, ja. Und da hatte sie zu Gast Sophie Passmann. Und da haben die auch über Schönheits-OPs geredet. Und es ist ja auch okay, jeder hat da seine eigene Meinung. Aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil die auch sagen, ja, wer hat denn zu entscheiden, was ich, oder zu urteilen, ob ich mir jetzt Schönheits-OPs mache oder nicht. Und das stimmt auch erstmal. Aber die haben das in so eine Schiene geschoben wie, ja, Frauen müssen eben Frauen machen lassen, was sie wollen. Und das ist einfach nur Empowerment. Und da darf man nicht drüber urteilen, weil das ist unfeministisch. Und das finde ich ganz schwierig zu sagen, man darf nicht über schönheitschirurgische Eingriffe oder einfach, ne, auch diese Botox und sowas, zähle ich jetzt mal alles drunter, alles, was halt irgendwie so zur Optimierung gemacht wird, da darf man nicht drüber urteilen, weil das ist eine andere Frau und du musst das akzeptieren und das musst du auch super finden. Und ich finde, das ist so eine Schweigenskultur, so nein, wir dürfen nicht darüber reden, obwohl ich es ganz problematisch finde, dass alle das machen sollen, nicht sollen, aber alle können das ja machen, ist ja gut, weil sie machen es ja für sich, was ich auch schwierig finde. Und irgendwann müssen wir ja alle so aussehen. Weil je mehr Schönheits-OPs und je mehr Eingriffe du machst, desto mehr werden in Zukunft gemacht. Weil wenn von 100 Frauen 99 sich die Zornesfalte aufspritzen lassen haben, dann macht es die 100. auch.
Yeah.
Weil man will ja nicht die Einzige sein, die damit rumläuft. Und wenn das als schön angesehen wird, dann macht man das halt.
Ja.
Yeah. Und ich finde es ganz schwierig, wenn man sagt, man darf darüber nicht urteilen. Weil ich finde, es ist nicht, man macht es. Man kann ja, von mir aus kann man sich selber sagen, dass man für sich selber macht, aber warum macht man alles selber?
Ja, ich finde eh auch, weil es halt wirklich so ein, also ich weiß auch, ne, Männer haben mittlerweile es immer öfter mit dem Geheimratsecken und so, dass die sich die Haare machen lassen.
Ja.
Das ist ja auch, also ne, ist ja auch alles in Ordnung, kann ich ja voll verstehen mit Haaren und so. Also generell, Schönheits-OPs, verstehe ich, warum Leute es irgendwie machen. Aber ich finde, auch so wie du sagst, es ist schon irgendwie eher ein Ding, was halt Frauen machen. Also was man halt auch, wie du gesagt hast, auch so in Sendungen halt viel eher an Frauen siehst. Und da, finde ich, ist dann halt auch irgendwie so das Ding, so ja, irgendwo macht man es schon für sich selbst, aber wird es nicht an irgendeinem Punkt dann auch, wie du sagst, von den Frauen erwartet, dass sie es machen? Also weißt du so, dass man sich halt irgendwie optimiert, dass man so in die Norm dann wieder so reinpasst?
Ja, also ich finde, darauf läuft es halt irgendwann hinaus. Klar, im Moment ist es noch sowas, das machen halt die Leute im Fernsehen. Aber ich finde, wenn man einmal durch Netflix oder was weiß ich guckt, versucht dann mal eine Falte auf einem Frauengesicht zu finden. Sieht man nicht.
Ja.
Und ich finde, ich bin auch auf gar keinen Fall, weil das wird dann auch immer, weil ich habe auch schon mal so Diskussionen immer mal wieder angeguckt und dann heißt es direkt, ja, und dann irgendwann, dann dürfen Frauen keine Rücke mehr tragen oder weißt du, es wird dann immer so
ja, ja.
weit gesponnen, was überhaupt nicht sein muss, weil ich auch überhaupt nicht sage, es sollte verboten werden, auf gar keinen Fall. Also ich bin immer noch dafür, dass wenn man sagt, man ist so ungültig mit seiner Zornesfalte, ich will, dann soll man sich die auch wegmachen lassen. Aber ich finde, es ist halt nichts, was man auch so glorifizieren sollte. Ich finde, man sollte auch so dieses Natürliche sollte auch nicht ganz schlecht sein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich bin da auch selber, ich weiß auch selber, dass ich da überhaupt nicht neutral bin, weil ich das einfach selber nicht machen will. Also weißt du, ich will für mich selber, habe ich keinen Bock. So viel Geld, das ist ja auch sauteuer,
ja,
ne?
Ja, ja.
Sauteuer und kostet sau viel Zeit. Ich will das einfach selber nicht machen. Und ich sehe auch schon langsam, ja, okay, hier und hier kriege ich auch Falten. Und ich würde mir gerne einfach so was Echteres wieder so sehr bewertend, aber ja, Frauen auch sehen im Fernsehen und in den Medien, die halt natürlich altern, sage ich jetzt mal, ohne dass das hoffentlich abwertend klingt.
Ich finde halt, natürlich kann jeder und jede machen, was er oder sie will, aber ich finde zu sagen, man darf darüber nicht sprechen und man darf darüber irgendwie keine Meinung haben, das ist dann halt irgendwie, ja, das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig, weil man muss ja irgendwie über Themen diskutieren.
Ja, es ist halt auch was sehr Kapitalistisches. Also das ist halt auch wieder sowas, ja, wenn dir was nicht gefällt, dann kann man es ja einfach ändern. Nee, so einfach ist es halt auch nicht. Also das ist ja extrem teuer, diese ganzen Eingriffe. Vor allem, wenn man jetzt so, keine Ahnung, diese Filler und Botox und so, das muss man ja alle paar Monate, glaube ich,
ja,
machen lassen. Und das finde ich halt auch immer so schwierig zu sagen, ja, wenn du Geld hast, kannst du es ja machen. Alle anderen sind halt unglücklich und man sieht, dass sie kein Geld, also das ist jetzt wieder überspitzt, aber man sieht, dass sie kein Geld haben, weil die haben ja die Falten im Gesicht.
Ja, 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 ist halt auch ein sehr krasses First-World-Problem.
Ja, ja, und ich habe das irgendwie, weiß nicht, das nervt mich im Moment. Und ich bin so ein richtiger Botox-Spürhund, ich bin immer so, die hat Botox und die hat Botox. Jetzt sehe ich ganz genau, da bewegt sich gar nichts.
Ja, man wird halt auch dadurch irgendwie ein bisschen unsicherer einfach selbst, weil man halt sich so denkt so, ah fuck, aber bei mir sind halt da irgendwie Falten, aber bei allen anderen irgendwie nicht. Dann irgendwie, keine Ahnung, macht man irgendwas falsch oder ist es irgendwie falsch, dass man so aussieht, dass man dann dadurch auch irgendwie mehr Selbstzweifel bekommt, als man jetzt haben müsste irgendwie.
Ja, ja. Und das ist es. Ich bin halt der Meinung, dass so Optimierungseingriffe nicht weniger Selbstzweifel und nicht weniger Insecurities macht, sondern eigentlich mehr. Mehr halt bei anderen.
Ja, ja, ja. Naja, auch halt einfach dadurch, dass man ja dann irgendwie, glaube ich, merkt, wie anders man aussieht und was so möglich ist, dass du dann eigentlich so jede kleine Sache, die dir nicht so richtig gefällt, die dann halt denkst so, ah ja, dann, die müsste ich eigentlich auch noch wegmachen und dann könnte ich noch das wegmachen und das wegmachen. Aber
ja,
das ist, glaube ich, generell so die Krux an Schönheits-OPs irgendwie.
Genau. Und jetzt noch ein Hot-Take von mir. Ich würde sagen, so ein Schönheitschirurg oder ich weiß nicht, wo man diese Eingriffe machen lässt, das kann man ja auch, glaube ich, bei der Kosmetikerin oder Kosmetiker, egal, da, wo man die halt machen lässt. Ich würde sagen, das ist ähnlich. Jetzt kommt's richtig, jetzt ist richtig richtig schwurblerisch. Aber jetzt ist es ähnlich wie beim Drogendealer. Weil du gehst da hin und sagst, ach, ich will nur so ein bisschen Botox in die Stirn und nur so ein bisschen, keine Ahnung. Und dann beim nächsten Mal sagt er, ja, aber weißt du, was wir auch noch machen können? Wir können ihnen auch süße Foxy-Eyes machen. Oder wir können ihnen auch hier die Wangenknochen aufspritzen. Das können wir auch machen. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass das jeder so macht. Aber ich habe das ja selber erlebt bei meiner Bimax-Operation, also bei meiner Kieferoperation, die ich ja machen musste, weil ich einen Überbiss hatte, dass da auch der Arzt gekommen ist und mich angeguckt hat und gesagt hat, ja, und wenn wir schon mal drin sind, dann können wir doch hier ein bisschen vom Kinn abnehmen und dann sieht es viel symmetrischer bei Ihnen aus. Wo ich dann auch gesagt habe, nee, ich möchte hier nichts anderes, als dass mein Kiefer richtig steht. Alles andere bleibt bitte so, wie es ist. Aber wenn der dich dann anguckt und sagt, ja, und da und da und da und dann sieht es alles viel besser aus, da ist man, habe ich selber gedacht, oh, okay, keine Ahnung. Ich habe mich auch sehr spät dann auch dafür entschieden, dass gar nichts gemacht wird. Ich habe es immer so ein bisschen offen gelassen, habe immer so gesagt, oh ja, weiß ich jetzt nicht, überlege ich mir noch.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist ähnlich wie wenn man halt, ich will nur ein bisschen Gras, aber guck mal, wir haben hier auch noch ein bisschen Koks. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Ich könnte mir schon vorstellen.
Ja, wenn du da halt einmal so Blut geleckt hast, ich glaube, ich dachte irgendwie, du machst den Vergleich mit Tattoos, weil es ist ja immer so, dass dann so Tätowierer einen sagen, du wirst auf jeden Fall wiederkommen und noch ein neues Tattoo haben wollen.
Ja klar, man gewöhnt sich halt auch schnell daran, wie es aussieht und dann will man halt mehr. Das ist
ja,
auf jeden Fall auch.
Immer was Neues. Immer was Neues. Unter Stress.
Nicht locker halten.
Ich habe jetzt einen richtig smoothen Übergang und zwar, was ja zur natürlichen Schönheit beiträgt, ist ja Schlaf.
Ist so.
Und ich weiß ja nicht, ob du es auch mitbekommen hast. Und ja, meine Quelle beruft sich wieder auf TikTok.
Neues Wikipedia.
Und also bei mir ist zuerst TikTok und dann Wikipedia. Und dann geht's einfach rein in den Skript.
Ja.
Und zwar habe ich auch die ganze Zeit TikToks angezeigt bekommen, dass Frauen ja angeblich 10 Stunden Schlaf brauchen. Weil, also eigentlich wird ja gesagt, nur 8 Stunden Schlaf. Und dann haben Leute herausgefunden, dass man doch 10 braucht. Und dann dachte ich mir so, okay, 10 finde ich ein bisschen viel. Ich gehe mal auf Recherche.
Sehr gut, weil ich habe es auch gesehen. Katinka, stimmt es? Faktencheck.
Ja, wirklich Faktencheck. Und ich habe herausgefunden, es ist eine Halbwahrheit. Und zwar, es ist wahr, Frauen brauchen mehr Schlaf als Männer. Aber keine 2 Stunden, sondern eher 20 Minuten.
Oh.
Und zwar sollten Frauen nämlich eigentlich so 20 Minuten länger oder brauchen 20 Minuten länger Schlaf als Männer, weil Frauen nämlich ihr Gehirn anders beanspruchen als Männer. Also da in den Artikeln stand, ich weiß es nicht genau, ich finde es ein komisches Wording, aber dass Frauen ihr Gehirn intensiver nutzen würden.
Würde ich auch sagen.
In anderen Artikeln stand da noch drin, dass Frauen einfach generell mehr Multitasking machen als Männer, also irgendwie halt anders denken, also ihr Gehirn tagsüber irgendwie einfach anders belasten als Männer, so dass sie an mehrere Dinge immer gleichzeitig halt denken, also ob das mental oder auch körperlich irgendwie ist, dass aber durch die andere Hirnaktivität bei Frauen irgendwie ein höheres Schlafbedürfnis da ist. Genau, und die Krux ist aber, obwohl das Schlafbedürfnis höher ist, schlafen Frauen laut Umfrage im Durchschnitt schlechter als Männer. Und zu diesem Ergebnis kommt nämlich eine Untersuchung der medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Und demnach haben 36% der Deutschen mit Schlafproblemen zu kämpfen. Und von den weiblichen Teilnehmerinnen litten 42% unter schlechter Schlafqualität. Und bei den Männern waren es nur 29%. Zitat, Frauen neigen mehr als Männer dazu, sich Sorgen über alles Mögliche zu machen und das kann den Schlaf verschlechtern. Der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin Dr. Martin Schlott aus Bad Tölz sagt, Zitat, sie sind leichter gestresst und leiden häufiger unter Depressionen als Männer. Also das heißt, Frauen brauchen tatsächlich mehr Schlaf als Männer, aber eben nicht die 10 Stunden, die ich jetzt überall angezeigt bekommen habe, sondern eben eher so 8,5 Stunden ungefähr. Genau, also es ist tatsächlich so, dass Frauen ein bisschen länger schlafen müssen als Männer, um wirklich erholt zu sein nach dem Schlaf.
Und wie ist bei dir, kannst du gut einschlafen?
Gut, dass du fragst, Jule, danke.
Gerne.
Ich muss ja sagen, seitdem ich krank bin, schlafe ich echt schlechter ein, weil ich hatte nämlich eine Bronchitis oder habe immer noch eine Bronchitis. Und da stand nämlich als Symptom auch, dass man Schlafstörungen hat während der Bronchitis. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es davon kommt. Und aber auch einfach, glaube ich, weil ich irgendwie den ganzen Tag einfach nur so rumliegen kann. Und ich finde, wenn man so krank ist und dann liegt man so rum und dann döst man immer so ein bisschen. Und irgendwie, ich weiß nicht, da ist man irgendwie, finde ich, generell einfach müde.
Ja, ja, klar.
Ja, aber normalerweise schlafe ich eigentlich gut.
Okay.
Und du so?
Ja, ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Schlafen, aber das wurde schon ein bisschen besser und jetzt habe ich ja den Arm gebrochen. Wie gesagt, der körperliche Verfall bei uns beiden, schlimm. Und ich habe ja so eine riesige Schiene und jetzt muss ich erstens sehr vorsichtig mich immer drehen, wenn ich mich irgendwie umdrehen will und ich kann nur gerade liegen oder eben auf der linken Seite. Und ich habe jetzt echt Rückenschmerzen und ich kann nicht so gut einschlafen, weil ich mich nicht so einkuscheln kann.
Das verstehe ich.
Das nervt mich richtig, dass ich, und das nervt mich immer, wenn ich die Knochen gebrochen habe, das war jetzt zweimal, dass man nie so richtig gemütlich ist. Man kann sich nie so richtig gemütlich machen. Das nervt ja. Richtig. Aber also dann, aber wenn ich eingeschlafen bin, dann geht's auch ganz gut. Ich habe das echt, glaube ich, bin ich einfach verkrampfter, wenn man halt auch Angst hat, dass man sich falsch bewegt und es dann schmerzt. Da habe ich ein bisschen Rückenschmerzen. Aber sonst schlafe ich ganz okay eigentlich.
Sehr gut.
Phasenweise. Dankeschön, Dankeschön.
Hängt auch immer mit dem Zyklus zusammen, ne? Ist immer der Zyklus.
Ja, da ist es Hormone, Hormone. Jetzt haben wir schon über zwei Arten geredet, wie man sich schön fühlen kann. Einmal mit plastischer Chirurgie, einmal mit, oder Botox, einmal mit viel Schlaf. Was eine andere Sache ist, ist Skincare.
Mm,
und
ja.
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin so ein bisschen auf so einem Skincare-Trip, da, weil ich ein Video auf TikTok angezeigt bekommen habe. Es ist die TikTok-Folge, ne? Es ist heute die TikTok-Folge.
Ja, schon voll.
Und dann habe ich immer mehr gelernt und keine Ahnung. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil ich bin ja nicht unzufrieden mit meiner Haut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich was gebraucht habe. Aber jetzt habe ich...
Weil, also stellt euch vor, die glatteste und schönste Haut der Welt und das der Name der Haut ist...
Ja, Quatsch. Also so glatt jetzt auch nicht. Aber ich habe jetzt nicht so arg Probleme jetzt mit Akne wie andere Leute. Also da bin ich wirklich schon gesegnet. Aber das sind nicht nur die Gene. Aber wenn ich jetzt, wer ja ein Skincare-Gott auf TikTok ist, ich weiß nicht, hast du auch manchmal so Skincare-Content, auf den du dir anguckst?
Jule, du sprichst mir wirklich heute aus der Seele. Same. Liegt es auch damit zusammen, dass ich auf TikTok gesehen habe, ab 25 sollte man sich unbedingt um seine Skincare kümmern, weil ab da fängt nämlich der Alterungsprozess an. Aber ja, ich bin da auch voll auf dem Skincare-Trip.
Ja, ich habe aber im Moment, ich habe ganz trockene Haut gekriegt. Ich glaube, irgendwas in meiner neuen Routine vertrage ich jetzt und muss wieder aufhören. Das ist jetzt doof. Aber eigentlich will ich auf was anderes hinaus. Und zwar kennst du... Der heißt auf TikTok X Skincare Leon.
Kannst du mal ein Bild von dem zeigen? Hat der so ein relativ rundes Gesicht?
Ja, ganz genau, der ist
ja. Das. Doch, ja klar, den kenne ich, ja.
Ja, also ich glaube, wir reden vom selben. Und der hat den besten Skincare-Tipp gehabt. Und da habe ich gedacht, den muss ich einfach mit der Community teilen.
Mhm.
Weil wir sind ein Service-Podcast.
Natürlich.
Wir geben euch die Tipps. Und dieser Tipp, ich sag dir was. Der verändert mein Leben und der kostet nix. Und jetzt kommt er. Nicht zu nah an den Spiegel ran.
Shut
geh
the door.
Geh einfach nicht zu nah an den Spiegel dran.
Weißt du, ich würde ja noch eine oben drauf setzen. Einfach eine richtig schlechte Sehkraft haben. Einfach mal die Brille öfter ausziehen.
Und einen dreckigen Spiegel.
Ja, oder? Einfach gar keine Spiegel aufhängen. Auch ein Tipp.
Nee, aber jetzt mal im Ernst, ich finde das wirklich gut, weil niemand im echten Leben geht so nah an deine Haut ran und guckt dich so nah an, wie wenn du so nah an den Spiegel gehst und guckst. Ein paar Leute in deinem Leben gibt es vielleicht, die dir so nahe kommen und denen ist das scheißegal, ob du irgendwelche Mitesser hast auf der Nase oder ob dein Make-up sich ein bisschen in deinem Falten abgesetzt hat. Einfach nicht zu nah dran gehen. Einfach.
Ich würde dazu aber wirklich noch adden und nicht so krasses Licht. Weil in keiner normalen Situation in deinem Leben wirst du so perfektes
außer
Licht haben.
Außer beim Zahnarzt.
wirst du so perfektes Licht haben, dass du jede einzelne Pore siehst. Weil ich sag auch, das Licht bei uns im Bad gehört verboten. Weil du guckst dich im Spiegel an und wirklich, du siehst alles. Du siehst wirklich jede einzelne Pore. Ich könnte die zählen. Wirklich zählen, meine Poren in diesem Spiegel und in dem Licht. Das ist wirklich schlimm.
Oh no. Ja, und mir ist es letztens auch aufgefallen, wir waren wo zu Besuch über Nacht. Und wenn ich hier bei mir im Bad, dann mache ich mir mein Make-up, da bin ich schnell fertig, bingo bongo und raus geht's. Und da, ich glaube, generell war das Waschbecken, glaube ich, ein bisschen kürzer und man war generell schon, wenn man vorne dran gestanden hat, zu nah am Spiegel und da war halt auch super helles Licht. Ich habe mein Make-up nicht hingekriegt. Ich habe das, jetzt halt jedes Mal scheiße aus. Und ich habe ja nichts anderes gemacht, es war einfach nur, dass ich zu nah am Spiegel war. Also, das ist mein Tipp an euch. jedes Mal, wenn ihr nah am Spiegel seid und denkt, oh scheiße, da muss das und das und da ist eine Falte, einfach weiter weggehen. Einfach step back, bitch.
Back off.
Und dann fertig. Ja. Back off. Back the fuck off.
Dann habe ich nur eine ganz kleine Rubrik, die ich dazwischen schiebe, und zwar ein Produkt des Tages. Und dieses Produkt des Tages, ich, ungelogen, ich war mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich das nicht schon mal irgendwo vorgestellt habe, irgendwann. Oder ob ich, weil ich speichere mir dann immer mal so Sachen auf, so Instagram und TikTok, weil ich dann denke, ah, das ist voll gut für einen Podcast. Und dann, ich sollte sie wieder entspeichern oder ich weiß es nicht. Aber ich bin mir dann nicht so sicher, ob ich es schon mal reingemacht habe. Aber mein Produkt des Tages passt jetzt leider gar nicht so zu den Themen davor, aber es ist ja eine Bubble- und Duddle-Folge, also finde ich es okay. Ist eine App. Und zwar heißt diese App Safe Now. Kennst du die?
Safe Now?
Ja.
Nee.
Und zwar, ihr könnt euch die ja mal anschauen, da sind nämlich so kleine Bilder, die es relativ gut beschreiben, aber ich versuche es mal visuell zu beschreiben, wie die aufgebaut ist. Und zwar geht's einfach darum, die App ist für Personen, die sich einfach unwohl fühlen, wenn sie irgendwo hinlaufen oder irgendwie, wenn sie in Bereichen sind, wo sie irgendwie Angst haben oder generell einfach, ja, sich sicher fühlen wollen. Und zwar ist die so aufgebaut, relativ simpel. Du hast einfach so ein Surface, wo so ein Button ist. Und wenn du dich eben unwohl fühlst, hältst du den Button, also öffnest du die App und hältst den Button gedrückt, solange du dich eben unwohl fühlst. Und wenn du den dann loslassen würdest, würde ein Alarm angehen und du stellst quasi davor Notfallkontakte ein. Und die bekommen alle deinen Standort und alle Daten quasi von dir. Genau, und der Alarm geht dann los oder du kannst den Alarm wieder deaktivieren, indem du eben diesen Button nimmst und dann kannst du den so nach unten schieben in so einen Safe Space, sage ich mal. Und dann ja wird der eben released, ohne dass ein Alarm losgeht. Und das ist halt ganz cool, weil du kannst eben, sobald du dich unwohl fühlst, drückst du eben drauf und kannst ihn eben direkt loslassen und dann kriegt ihr dann Alarm. Oder du sagst, ah, okay, nee, der Typ, der hinter mir hergelaufen ist, der hat nur gerade seinen Müll rausgebracht, ich mach's wieder in den Safe Space und dann ist wieder gut. Und was das Coole an der App ist, die erkennt auch, wenn du jetzt in einem Gebäude bist, erkennt die auch Stockwerke. Also du kannst dann quasi auch, wenn du irgendwie in einem Gebäude bist und normalerweise ist ja die Ortung einfach nur so, dass einfach nur angezeigt wird, okay, du bist in dem Gebäude, aber keine Ahnung, das hat jetzt 10 Stockwerke, weiß ich nicht, wo du bist. Und das erkennt die App eben auch. Und was es auch gibt, es gibt auch so Help-Station, sage ich mal, also die du auch einstellen kannst, dass die quasi auch deinen Alarm bekommen. Also wenn du jetzt nicht genau weißt, okay, welche Person kann ich da am besten einstellen, dann kannst du eben auch ja von diesen Stationen quasi Leute da einfach mit hinzufügen. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, die Personen, die als Helfer eingestellt sind, die können die App niemals lautlos machen. Also auch wenn ein Handy auf stumm ist oder auf nicht stören, erhält man trotzdem die exakte Position und quasi die, genau, alle Daten halt von der Person, die gerade in Gefahr ist, sage ich mal.
Mhm, das ist echt gut.
Genau, und die heißt Safe Now.
An alles gedacht.
Ja, finde ich nämlich, fand ich richtig cool und die ist halt auch voll simpel aufgebaut, also voll intuitiv. Man versteht die eigentlich direkt, ja, und fand ich sehr gut, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch mit all meinen Freunden, ich glaube, dich habe ich auch mal angefragt, du hast mich nie angenommen.
Zu Recht nicht, das geht dich gar nichts an.
Hier kommt es jetzt mal auf den Tisch. Hier kannst du dich nicht wegducken, Jule. Habe ich, weil wir haben alle ein iPhone. und wir haben diese Wo ist, also bei Wo ist unseren Standort miteinander geteilt. Auch einfach, weiß ich nicht, ich finde es ganz gut, wenn ich abends so nach Hause gehe, dann weiß ich irgendwie, okay,
ja.
Die anderen wissen ganz genau, wo ich gerade bin und können auch sehen, wenn ich vergesse zu schreiben, hey, ich bin gut zu Hause angekommen, können die einfach in die App schauen und sehen, ah, okay, die ist schon seit 20 Minuten zu Hause, alles gut.
Nee, genau. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich weiß gar nicht, wie das geht. Das müssen wir mal nochmal machen. Ich bin mit der Technik von heute, da bin ich nicht so bewandert. Nee, das müssen wir mal machen, weil ich finde das auch echt, echt gut. Ich mache das, wenn ich irgendwie abends noch unterwegs bin, dann mache ich das auch, dass ich einen Standort teile mit jemandem.
Ja, genau. Und es ist halt auch praktisch, weil wenn man sich halt treffen will, dann ist man so, warum ist sie 20 Minuten zu spät? Und dann kann man gucken, wo die Person ist. Ist auch super.
Ist auch gut, ja. Nur Vorteile. Jetzt habe ich noch ein Thema. was ich eigentlich gerne ansprechen würde, weil ich mich so ein bisschen aufgeregt hat. Aber ich kann jetzt keinen Übergang machen, weil es ist jetzt wieder 180 Grad Drehung. Aber ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich gucke gern Trash-TV.
Wirklich?
Crazy. Ja. Mhm. Was ich geguckt habe, ist Dschungelcamp. Hast du das auch geguckt?
Nur Ausschnitte und alles, was Promiflash auf Instagram gepostet hat dazu.
Gut, dann hast du ja fast alles. Wenn man Promiflash abonniert hat, hat man ja eigentlich fast alles mitgekriegt. Und zwar war da drin die Kim Virginia. Kennst du
ja.
die?
Mhm. Mhm.
Die fand ich ja, bevor im Dschungelcamp, fand ich die ja eigentlich eine ganz witzige Person. Die hat so ein paar Sachen gemacht, die total uncool waren. Also ich fand die, hab nie gedacht, das ist eine tolle, ich wäre gern mit ihr befreundet. Das auf gar keinen Fall. Aber ich fand sie ein bisschen witzig und ich fand sie eigentlich auch in manchen Momenten ganz cool, weil sie oft so ein bisschen so einen feministischen Aspekt gebracht hat, aber auch ein bisschen unreflektiert. Aber ich fand sie so, ne, eigentlich ganz witzig. War so, okay, Kim Virginia ist da drin, das wird witzig. Aber die hat auch schon mal ganz übergriffige und nicht so coole Sachen gemacht vorher. Und in der Sendung war die so schlimm. Und zwar, ich erzähle dir das jetzt mal, wie das war. Auch für alle, die das nicht geguckt haben. Und zwar war nicht mal ihr Ex-Freund, eher so ihre Ex-Affäre war da auch drin. Und zwar Mike Heiter. Den kennst du vielleicht?
Mhm. Ja, natürlich.
Ja. Und wer da auch noch drin war, die war beim Bachelor, Layla heißt sie. Die waren da halt drin, unter anderem. Und die Kim Virginia hat halt am Anfang versucht, wieder mit Mike so eine Romanze zu machen. Wahrscheinlich halt auch nur für Sendezeit. Ne? Alle machen alles für Sendezeit, ist ja klar. Aber der Mike hatte da halt keinen Bock drauf. Und dann hat die den so fertig gemacht. Also der hat mir so leid getan. Die hat dann gesagt, er ist ein schlechter Vater. Er hat einen kleinen Schwanz. Er war sowieso nie gut im Bett. Also so Sachen einfach so auf ihn draufgeballert. Er hat mir wirklich sehr leid getan. Der ist immer ruhig geblieben, muss man sagen. Und irgendwann hat dann diese Layla nicht mal richtig eine Romanze mit ihm angefangen, aber halt einfach so ein bisschen geflirtet mit ihm und dann irgendwie so im Pool gekuschelt, also wirklich super unschuldig. Und dann, darauf ist die Kim Virginia überhaupt nicht klargekommen und hat dann halt auch die Layla angegriffen und fand das ganz schlimm, hat auch gesagt, wieder was, wo ich echt gedacht habe, ich muss schreien, ja, ihr Schamane ist ja da und das ist ja gar kein Problem, der wird die schon verfluchen. Das hat sie zu ihr gesagt. Und irgendwann war die Layla so, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf dich. Du nervst mich total. Ich will eigentlich mit dir nichts zu tun haben. Und dann war die Kim Virginia aber wieder so, also keine Ahnung, sie wollte halt wohl wieder ein bisschen so auf gute Miene machen. Und, Layla hatte halt keinen Bock drauf. Und sie war so, ganz echt, du bist nicht Women Support Women. Bist du einfach nicht. Du hast wohl keine Ahnung von Women Supporting Women. Und ich bin ja total Girl Support Girls, nicht Women Support Women, Girl Support Girls, hat sie immer gesagt. Ich bin ja Girl Support Girls und sie ja überhaupt nicht. Und also das kann ich nicht verstehen, wie man einer anderen Frau sowas antun kann. Und das hat mich so genervt, weil jetzt ein bisschen lange vor Geschichte zu der Pointe, aber das hat mich so genervt, dass sie so sagte, nee, also mit mir darf sich ja keine, mich muss eigentlich jede Frau mögen, egal was ich mache, weil Girls Support Girls, ist doch einfach so. Also nee, das ist halt, man muss sich halt trotzdem benehmen können,
ja,
auch als Frau.
Ja,
und man ist ja auch nicht irgendwie geschützt vor Kritik oder vor allem, weil man halt einfach eine Frau ist und das andere halt zufällig auch. Also so weit muss man schon denken. Fand ich irgendwie ganz problematisch.
Ich finde auch immer, eigentlich so der Gedanke von so einem Girls Girl ist ja, dass man quasi so, keine Ahnung, wenn man sieht, ein anderes Mädchen hat was zwischen den Zähnen, jetzt so ganz random, ne, dass man der halt irgendwie Bescheid sagt und sich da so nicht drüber lustig macht. Eigentlich ist so das ja so der Kerngedanke von ein Girls Girl, dass man halt ja, einfach andere Mädchen halt nicht fertig macht oder halt so, weiß ich nicht, den Boyfriend oder sowas ausspannt, ist ja auch so ein Girls Girl. Aber wie du sagst, du kannst halt nicht, nur weil du Frauen bist, kannst ja nicht jede Frau toll finden. So, egal was sie macht.
Nee, das ist genauso sexistisch.
Ja, genau. Weil, also, macht halt gar keinen Sinn.
Also für mich ist es halt eher so, dass es eben wie so eine Gegenbewegung von so Pick-Me-Girls sind. Dass man eben nicht sagt, oh mein Gott, ich hasse Frauen und die sind nur zickig und ich kann mit denen gar nichts anfangen, weil ich bin eher so, ich habe schon immer mit Legos gespielt. Keine Ahnung, so in der Richtung eher, dass man halt einfach ne auch so auch Errungenschaften von Frauen, weil es ist ja auch so, dass man das manchmal nicht anerkennt, dass man auch Errungenschaften von Frauen wirklich anerkennt, dass man die supportet in dem, was sie machen und nicht, keine Ahnung, sie auch nur diskriminiert, weil auch Frauen sind vor Sexismus oder vor Sexismusverhalten nicht geschützt, vor ihrem eigenen meine ich jetzt. Und da habe ich auch ein ähnliches TikTok gesehen von einer, da gucke ich halt, also das ist auch eine Creatorin und da gucke ich manchmal die TikToks, weil die halt, die zeigt immer ihr Mittagessen und das finde ich immer, ich bin immer ein bisschen uninspiriert, was es halt so essen gibt und dann zeigt die das immer. Und die macht aber auch, die hat auch so Schminkvideos und dann hat die einmal so ein Video gemacht mit so unpopular opinions, mhm, wo sie so über Sachen redet, wo die halt kontrovers sind sozusagen. Und dann hat sie gesagt, sie ist gegen Girls Support Girls, weil ihr ist es ja egal, ob Mann oder Frau das ist. Sie supportet einfach jeden. Und das finde ich wieder problematisch. Ja, weil das schon ist ja dasselbe wie All Lives Matter.
Ja.
Es ist einfach, es ist klar, dass du Männer unterstützt. Aber es ist, also es gibt ja die Metapher mit dem brennenden Haus. Also wenn zwei Häuser nebeneinander stehen, eins brennt, löscht man das eine. Und das andere darf sich dann nicht beschweren, warum es das andere Haus kein Wasser abbekommt. Weil das brennt halt gerade. Also die Frauen sind ja die diskriminiert werden strukturell. Deswegen, ja, du supportest alle, aber das sind halt die Frauen, die ein bisschen mehr Support brauchen und eher das nicht selbstverständlich ist, dass man die supportet. War das verständlich,
was ich sagen will? Ja. Also ich finde, es ist ja immer so ein bisschen so, das heißt ja nicht, wenn man Girls Support Girls sagt, heißt es ja nicht, dass man Männer in nichts unterstützen soll. Das heißt ja einfach nur, dass man halt so darauf achten soll, dass halt Frauen nicht mehr so stark diskriminiert werden und vor allen Dingen halt von anderen Frauen so stark diskriminiert werden.
Ja.
Darum geht's ja eher. Also manchmal sagen wir so ein bisschen flapsig, das ist ja wie dann Rassismus oder so, und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz anderes
Thema. Ja, klar. Ich meine nur, das ist die ähnliche Argumentation wie All Lives Matter, wenn man sagt, genau, ich supporte alle.
Ja, voll.
Ja, also was zum Beispiel an, vielleicht was man als Beispiel machen kann, wenn man jetzt irgendwie merkt, man ist in Gespräch mit verschiedenen geschlechtlichen Leuten und einer Frau wird zum Beispiel von Männern immer wieder das Wort abgeschnitten, dann könnte man sagen, hey, Girls Support Girls, ich sag mal, hey, lass die doch mal ausreden oder achte einfach auf so Sachen und ja, mach die nicht auch noch weiter irgendwie runter und unterdrücke die, nur damit ich vielleicht Männern gefalle. Weil das ist ja auch so ein Pick-me-Girl-Ding, dass man auf andere Frauen eher die herablassend behandelt, damit man bei anderen Männern besser dasteht.
Ja, voll.
Apropos Girls Support Girls, hier noch meine Woman of the Day.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Und zwar, darfst du raten? Und witzigerweise hat meine Woman of the Day auch etwas mit einem US-amerikanischen Präsidenten zu tun. Mhm. Aber eher im negativen Sinne.
Im negativen Sinne. Also mir fällt jetzt niemand ein, aber vielleicht sowas wie, dass die eigentlich wie eine Affäre oder sowas hatten und die dann in schlechtes Licht gerückt wurde oder sowas? Jule, nee.
Kennst du die Geschichte?
Irgendwas habe ich im Kopf, aber ich kann dir gar nicht sagen, was.
Okay, dann werde ich es dir erzählen. Und zwar ist mein Woman of the Day Monica Lewinsky. Monica Samil Lewinsky ist 1973 in San Francisco geboren und das in eine eher wohlhabende Familie. Sie macht dann einen College-Abschluss in Psychologie und ergattert 1995 dann ein Praktikum im Weißen Haus. Und das war auch so ein bisschen über Kontakte von ihren Eltern, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ein Praktikum im Weißen Haus zu kriegen mit 22. Und zwar war sie gerade Praktikantin im Weißen Haus, als Bill Clinton Präsident war. Sie hat wohl auch ein ganz tolles so Motivationsschreiben geschrieben, wo sie so argumentiert, dass man wohl eine Psychologin im Weißen Haus bräuchte. Und dann ist es dazu gekommen, dass während ihrem Praktikum die USA in einen Government Shutdown gegangen ist. Und sowas haben wir, also gibt's öfter, das haben wir auch unter Trump erlebt. Und zwar ist ein Government Shutdown die Lage in den Vereinigten Staaten, in der die Behörden der Bundesregierung ihre Tätigkeit zu großen Teilen einstellen, also die streiken sozusagen, die arbeiten nicht. Nur noch diese, nur noch unerlässlich angesehenen Aufgaben werden dann erledigt. Also zum Beispiel kann man auch nicht ins Museum gehen oder so. Das war nämlich, da bin ich mal nach New York geflogen und da war gerade der Shutdown durch Trump. Und dann war ich richtig ängstlich, dass ich nicht ins Museum gehen konnte. Und zwar geht es da um die Grundlage für die Bewilligung von Haushaltsmitteln. Und da muss sich eben der Senat, das Repräsentantenhaus und der Präsident so einigen sozusagen. Aber ist auch eigentlich für die Geschichte nicht so wichtig. Es ist einfach wichtig, dass die meisten Angestellten und MitarbeiterInnen nicht gearbeitet haben zu einer Zeit lang. Das heißt eben, dass die meisten MitarbeiterInnen auch im Weißen Haus oder die fürs Weiße Haus arbeiten oder im Weißen Haus auch zu Hause geblieben sind. Aber nicht der Präsident, weil der ist ja ein relativ essentieller Mitarbeiter, und auch nicht die PraktikantInnen, denn die werden ja nicht bezahlt und können deshalb weiterarbeiten. So begegnen sich Lewinsky und Clinton. Und man muss auch sagen, dass Lewinsky direkt den Präsidenten ganz gut fand. Sie hatte auch vorher schon Affären mit älteren Männern. Und so kommt es dann, dass sie eine Affäre mit dem damaligen Präsidenten Clinton anfing. Und die Affäre ging dann auch relativ lang und sie behält es anfangs auch für sich, aber irgendwann nach einer Weile vertraut sie sich dann einer Freundin und auch Kollegin an. Sie wird nämlich irgendwann vom Weißen Haus ins Pentagon versetzt, weil die da so ein bisschen was merken. Also der Clinton war wohl auch ein bisschen beruhigt dafür, dass er jetzt nicht so ein Engel ist, sag ich jetzt mal. Aber diese Freundin, der sie sich anvertraut, die nutzt sie leider nur aus und nimmt heimlich deren Telefonate auf, um später die Affäre öffentlich zu machen. Clinton hat dann zuerst versucht, als es so ein bisschen ans Licht kam, die Affäre zu bestreiten. Und da gibt es auch ein ganz berühmtes Zitat von ihm, während er halt so ein Statement abgegeben hat, wo er sagt, I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Später kamen aber noch sehr viel grafische Details ans Licht durch einen gesamten Report, der da gemacht wurde, sodass er das irgendwann zugeben musste. Der hat aber witzigerweise, hat er gesagt, ja, aber er hat ja nie gelogen, weil es kam ja nie zum richtigen Geschlechtsverkehr. Das lasse ich jetzt mal offen, was das bedeutet. Lewinsky wurde so über Nacht weltbekannt und von unzähligen Persönlichkeiten, Fernsehsendern und Medien bloßgestellt. Die war also so das schwarze Schaf und wirklich alle Leute haben sich über sie lustig gemacht. Die Klatschpresse war besessen von jedem noch so kleinen Detail dieser Story und sie war die Pointe von vielen Witzen in Late-Night-Shows, wie zum Beispiel bei Jay Leno, der zum Beispiel mal ein fiktives Buch über sie in seiner Show zeigte mit dem Titel The Slut in the Hat. Weil die hatte immer so ein, wie heißen diese französischen Hüte, diese runden? Bourrée? Barré? Nee, wie heißen die?
Bourrée! Weiß ich nochmal, oh, irgendwann hatte ich's.
Ich hab gedacht, Barré?
Also hier steht auch Baskenmütze.
Ja, eine Baskenmütze hat sie immer getragen. Und also die war wirklich, also ich glaube, Beret, gut, war ich nicht so weit weg. Ich glaube, man kann zumindest alle Leute, die in den 90ern in den USA da irgendwie bei der Popkultur ein bisschen was mitbekommen haben, kennt jeder den Namen Monica Lewinsky. Und sie wurde zum Beispiel auch, ihr Name wurde in 193 Rap-Songs erwähnt. Weil sie war halt so die Ho, um das jetzt mal komplett platt auszudrücken. Sie war einfach, also es war Slut-Shaming auf einem, also einfach auf einem neuen Level. Und wahrscheinlich war sie eine der ersten Frauen, die wirklich weltweit und das auch über Jahre lang einfach nur geslutshamed wurde und auch über ihr Äußeres beleidigt wurde. Also sie, es wurde über ihr Gewicht geredet, über ihr Gesicht. Also die nur beleidigt. Es ist ganz wirklich, es war wirklich ganz, ganz schlimm, wenn man sich so ein paar Snippets von so Fernsehsendern, wie die sich über sie lustig gemacht haben. Und also ja, sie es war eigentlich so das schwarze Schaf von diesem Skandal. Und warum ich auch heute darüber rede, ist, dass ich das einen total sexistischen Skandal finde. Allein, dass es eben die Lewinsky-Affäre genannt wird.
Ja.
Was natürlich für sie ganz schlimm ist, weil ihr Name da immer mit drin hängt und sie da überhaupt nicht mit rauskommt. Auch Clinton hatte deswegen natürlich extrem Probleme gekriegt. Also er wurde deswegen auch impeached. Aber die Monica Lewinsky wurde aber trotzdem irgendwie so zur Hauptverantwortlichen gemacht. Und eigentlich, also zur Erinnerung, ne, sie war 22 Jahre alt.
Hm.
Mit 22 war jeder dumm. Also das ist, nee, da würde ich sagen, es ist eine schwierige Zeit für alle.
Ja, voll.
Und er war halt 49 Jahre alt und außerdem halt der Präsident der USA und verheiratet. Also eigentlich kann man ihr, guten verheirateten Mann, weiß ich jetzt auch nicht, Ansichtssache, aber eigentlich hat eigentlich er die größte Verantwortung da und eigentlich den größten Mist gebaut, würde ich jetzt sagen.
Voll, das ist ja auch dieses Thema, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, so Ausnutzung der Machtposition, weil also
ganz
zum einen
krass.
Ist natürlich ihr übergestellt und zum anderen halt wirklich einfach der fucking Präsident.
Es
der
ist
USA
der Präsident,
gewesen.
Also. Und er hat, also man muss auch sagen, darüber hinaus hat er auch ganz viele sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, ganz viele haben da sich über ihn beschwert und also das war nicht der, also das war was anderes mit Monica Lewinsky, aber trotzdem war er wirklich, wie gesagt, kein Engel. Und was ich finde auch, was dem Sexismus noch so die Krone aufsetzt, ist, dass eben viele Leute sagen, dass Hillary Clinton auch wegen diesem Skandal keine Chance auf das Präsidentenamt hatte, weil ganz viele Frauen es ihr eben übel genommen haben, dass sie nach dem Skandal Bill nicht verlassen hat. Und sagen so, ja, wenn die bei ihm bleibt, also der kann man ja nicht vertrauen.
Ja, ja.
Und für Lewinsky hatte das danach, also, dass sie das, ich finde es wirklich, dass sie das überlebt hat. Und auch wirklich, wenn man sie heute sieht, darüber rede ich gleich noch, wie gut sie das überlebt hat. Ich kann mir das wirklich kaum vorstellen, weil es geht fast nicht schlimmer, so wie sie behandelt wurde. Und sie hat natürlich ganz krass Probleme auch gehabt, danach einen Job zu finden, weil sie hat ihren Namen nicht abgegeben. Sie hat den sie hätte sich ja auch eine neue Identität zu sagen machen können, hat sie aber nicht, weil sie das, hat gesagt, sie finde das unfair, weil niemand würde Bill Clinton fragen, seinen Namen zu ändern und deswegen macht sie das auch nicht. Und später schrieb sie ein Buch über ihre Erfahrungen und macht sich heute noch stark für Opfer von Mobbing und spricht offen darüber, was ihr passiert ist und hat dabei sehr, sehr viel Humor. Außerdem macht sie sich für die MeToo-Bewegung stark. Und wie du schon gesagt hast, das hat ja alles mit MeToo zu tun, also die ganze Geschichte. Da gucken, würden wir heute auch ganz anders drauf gucken. Und warum ich sie gerade heute vorstelle, ist, dass sie ganz neu, und ich glaube zum diesjährigen Weltfrauentag war das so eine Kampagne, ist sie das Gesicht der Modemarke Reformation. Und zwar, ja, mit der Botschaft You've Got the Power. Die Kampagne läuft in Kooperation mit der Organisation Vote.org, einer überparteilichen Initiative, die den Menschen den Zugang zur Wahl erleichtern möchte. Zitat: Gemeinsam mit Monica Lewinsky und Vote.org erinnern wir sie daran, dass sie die Macht haben und dass sie dieses Jahr wählen gehen müssen. Wählen heißt, sich mit seiner Stimme Gehör zu verschaffen und das ist der wichtigste Aspekt unserer Demokratie. so heißt es auf der Reformation-Seite. Und wenn du willst, kannst du mal auf Instagram gehen oder könnt ihr alle mal auf Instagram gehen, auf die Seite von Reformation. Und das fand ich total cool gemacht. Da haben die am 22. Februar ein Bild gepostet, wo man einfach nur eine Frau sieht, die so, aber nur man sieht sie, die ist mit dem Rücken zu eingewandt. Und darunter steht, we are giving you the power with some help from a friend. Und es war so, oh mein Gott, wer könnte es sein? Und danach haben sie eben gepostet, Monica fucking Lewinsky. Und ich sag dir, das Internet ist explodiert. Also sie ist halt einfach unglaublich cool. Und also wie sie heute darüber spricht und wie reflektiert sie da ist, dass sie auch selber sagt, ja, ich habe richtig viel Scheiße gebaut. Ich habe eine richtig dumme Entscheidung getroffen. Aber ich war 22. Und also es, das ist halt einfach ist sexistisch gewesen. Und ja, auch, ja, ja. Das ist die Monica Lewinsky.
Ja, mega cool. Ich finde es voll cool. Ich bin auch gerade auf der Webseite von Reformation, weil ich finde ihn, ich mag die mega gerne. Ja, aber richtig cool, dass
teuer.
Ja, ist auch teuer. Dass du es erzählt hast, weil ich kannte sie noch nicht. Und aber ihr müsst euch unbedingt die Bilder auf der Webseite angucken. Wow,
ja, sie sieht toll aus.
Wow, wow, wow.
Ja. Und wer ein bisschen mehr über Monica Lewinsky und über die ganze Thematik von Public Shaming hören möchte, da gibt's ein Stück von Last Week Tonight mit John Oliver, das ist eine Late-Night-Show. Da redet er über Public Shaming, inwieweit es auch gut sein kann und aber wann es zu weit geht. Und da spricht auch Monica Lewinsky. Und außerdem gibt es eine Podcast-Folge von einem mir sehr geliebten Podcast, und zwar Ehrenwort. Und da besprechen die ein bisschen, die gehen da ein bisschen tiefer ins Detail als ich, über diese Affäre. Und die Folge heißt die Clinton-Lewinsky-Affäre. Und da kann man nochmal ein bisschen näher einsteigen, wenn man darüber noch ein bisschen mehr erfahren will.
Ja, richtig cool. Vielen Dank für die Monika.
Sehr gerne. Schon Monika.
Ja, unsere Folge hat jetzt doch, ich gucke gerade auf den Tacho, hat jetzt doch tatsächlich 2 Stunden erreicht. Deswegen, ich hoffe, wenn ich sie geschnitten habe, dass sie nicht mehr ganz so holprig ist, wie es jetzt im Verlauf war. Und ja, ich hoffe auch, dass euch dieses etwas freiere Format trotzdem auch Spaß gemacht hat. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja sogar gut an und vielleicht machen wir nochmal eine Bubble- und Duddle-Folge.
Hm. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir so eine lange Folge haben, weil ich denke, wir können nicht versprechen, dass die nächste Folge schon in einem Monat direkt kommt, weil wie gesagt, ist meine starke Hand, die rechte, gebrochen. Ich kann leider nicht arbeiten oder also auch schreiben und am Laptop tippen und so. Deswegen kann es sein, dass es da nochmal eine Pause gibt. Aber wir werden einfach unser Bestes tun, um für euch zu produzieren.
Genau. Und in der Zeit haben wir jetzt euch noch ein paar andere Podcast-Tipps gegeben. Die könnt ihr ja vielleicht in der Zwischenzeit hören.
Richtig.
Aber egal, welchen Podcast ihr in der Zwischenzeit hört, Hauptsache ihr bleibt schwierig.
Das ist jetzt, remote funktioniert das nicht so gut.
Ich würde auch gerade sagen, ich finde, das ist ein Sinnbild dafür, wie gut wir das remote machen.
Ja, ja. Also, sorry dafür, das nächste Mal wird besser.
Gerni grü, bis dann.
Ciao.
It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights.
This has to stop.
We cannot all succeed when half of us are held back.
It is time to break the silence.
Hi.
Das war, glaube ich, ganz gut.
Okay. Ich hoffe, du kriegst irgendwie hin. Ich meine, es macht ja nichts, wenn es ein bisschen versetzt ist, nur dass wir uns etwa gleich die Reaktion irgendwie stimmen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Okay. Soll ich mal anfangen?
Yes.
Kannst du. Irgendwie ist es komisch. Das ist ein anderer Vibe. Aber ist okay. 3.
Ja.
Das war auch nicht... War das gleich?
Ich glaube schon.
Oh nein, du bist weg.
Oh no.
Okay. Oh no. Oh no, no, no. Oh no, 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 no.
Wir haben unser erstes technisches Problem. Die Jule ist weg.
Hallo?
Ah, da bist du wieder. Hallo.
Oh oh.
Oh oh, das erste technische Problem.
Da warst du weg.
Ja, egal welchen Podcast ihr in der Zwischenzeit hört, Hauptsache, ihr bleibt schwierig. Hast du es auch gesagt?
Nein. Können wir es nochmal machen?
Ich dachte gerade so, her, hängt mein Ton, oder?
Nee, ich habe es einfach nicht hingekriegt.
Oder wolltest du noch was anderes sagen?
Nee, ich bin soweit.
Nee, okay. Und egal welchen Podcast ihr in der Zwischenzeit hört, Hauptsache, ihr bleibt schwierig.
Bleibt schwierig. Du musst es anders sagen. Du musst sagen, Hauptsache, ihr bleibt schwierig.
Ah, okay.
Okay? Weil du hast es so, Hauptsache, ihr bleibt schwierig.
Okay, es ist zu schnell. Sorry. Wir haben auch schon spät.